Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußball-Podcast für Ärzte. Und hier sind eure Gastgeber, Dr. Matthias Jöllenbeck und Markus Horn.
Nach einer langen Pause sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ärzteballs, dem Fußball-Podcast der Ärztezeitung. Der Ärzteball wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um die Europameisterschaft im vergangenen Sommer aus einem etwas anderen Blickwinkel zu begleiten. Nach dem Turnier waren sich alle Beteiligten einig, den Podcast zu einer dauerhaften Einrichtung mit einer Folge pro Monat zu machen. Es hat etwas gedauert, alle organisatorischen Fragen unter einen Hut zu bekommen, aber jetzt begrüße ich wie immer an meiner Seite Dr. Matthias Jöllenbeck, Arzt in Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik in Freiburg und seit 4 Jahren als DFB-Schiedsrichter im deutschen Profifußball im Einsatz. Matthias hat bislang 16 Spiele in der Bundesliga und 50 Begegnungen in der zweiten Bundesliga als Hauptschiedsrichter geleitet. Hallo Matthias, schön, dass wir endlich wieder zusammenkommen. Wir nehmen das heute am 25. März auf, also mitten in der Länderspielpause. Ich nehme mal an, dass diese Pausen für dich so etwas wie ein Kurzurlaub sind.
Hallo, guten Morgen Markus. Ich freue mich sehr, dass wir wieder auf Sendung sind. Und ja, du hast vollkommen recht, Länderspielpause ist für die Schiris immer auch Stück weit Abstand gewinnen, abschalten, zumindest für diejenigen, die nicht noch international unterwegs sind, die raus müssen. Da gehöre ich nicht dazu. Deswegen ist so, wie du es beschrieben hast, eine Länderspielpause immer auch eine sehr erholsame Zeit für den Schiri, der es eigentlich gewohnt ist, jede Woche oder jedes Wochenende auf Achse zu sein.
Und zwar ziemlich auf Achse. Wir haben ja in den letzten Wochen öfters mal miteinander gesprochen und einmal, es war am letzten Wochenende, warst du gerade auf einer längeren Reise. Du wohnst ja in Freiburg und bist zum Spiel von Holstein Kiel gegen Ingolstadt geschickt worden. Wie ist denn so ein Spieltag für dich dann? Das ist ja nicht um die Ecke. Und nach welchen Kriterien wird eigentlich ein Schiedsrichter zu einem Spiel entsendet?
Es war eigentlich eine ganz kurzfristige Geschichte. Wir haben ja auch aufgrund der aktuellen Pandemielage viele Ausfälle bei den Schiedsrichtern. Dazu kommen, dass wir dann noch einige Verletzte haben und auch normale Krankheiten auch bei uns natürlich zuschlagen. Und ich wurde dann 2 Tage vor Spieltermin, wurde ich dann angerufen und es hieß, Matthias, wir müssen umplanen. Ich wäre eigentlich im Keller geplant gewesen. Wir müssen umplanen, du musst jetzt pfeifen. Ich dachte, okay, klar, gut, mache ich gerne. Ich stehe sowieso gerne auf dem Platz. Vielleicht einen Ticken lieber, als im Keller zu sitzen. Und dann sagte er aber, ja, du hast eine kurze Reise. Von Freiburg musst du nach Kiel. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, dann bin ich mal gespannt, wie ich da hinkomme und ob ich es überhaupt noch rechtzeitig schaffe. Weil Freiburg-Kiel ist ja doch ein weiterer Weg. Und gerade bei so einer kurzfristigen Ansetzung oder Umbesetzung muss man eben schon schnell schauen, wie man da dann wirklich auch hochkommt. Und ich habe dann eigentlich alle Transportmöglichkeiten, die einem so heutzutage zur Verfügung stehen, genutzt. Ich bin also mit dem Auto in den Hauptbahnhof gefahren nach Freiburg, bin da in den Zug gesprungen nach Frankfurt und bin in Frankfurt dann in den Flieger gestiegen nach Hamburg. Habe in Hamburg am Flughafen meinen Mietwagen übernommen und bin nach Kiel gefahren. Es hat dann summa summarum ungefähr 5,5 Stunden gebraucht, aber dann war ich im schönen Kiel im hohen Norden. Und du hast ja eben gefragt, wie kommt es denn eigentlich zu diesen Ansetzungen? Wie ist man da geplant? In der Regel erhalten wir die Spiele ja 10 Tage vorher. Das heißt, wir wissen ja in der Vorwoche schon, wo geht's hin, sodass wir in aller Ruhe überlegen können, wie kommen wir dahin, wie fahren wir, wie fliegen wir. Und das könnte so relativ entspannt auch planen. Es gibt ja ein Reisebüro beim DFB, die einen da total unkompliziert unterstützen, Sachen buchen und dann zuschicken, sodass wir eigentlich bis auf die Planung unsererseits relativ stressfrei sind.
Mhm. Unkomplizierter ist es für dich, gell, wenn du um die Ecke in München pfeifen darfst.
Wir hatten uns ja kurz unterhalten.
Deswegen.
Kann ich vielleicht kurz noch erzählen. Und zwar, ich war jetzt in der Hinrunde relativ viel vierter Offizieller in Augsburg. Und dann denkt man vielleicht immer, ja gut, Freiburg und Augsburg, alles im Süden, alles eine Ecke, ein Gau. Aber dem ist nicht so. Da gibt es natürlich ein kleineres Hochgebirge, der Schwarzwald, der zwischendrin liegt und da muss man drum herumfahren. Und deswegen ist die Anreise nach Augsburg, auch wenn es vielleicht alles Süden ist, doch für mich eine längere Geschichte.
Und ansonsten ist diese relativ kurzfristige Ansage 10 Tage vorher dem geschuldet, dass man da jede Art von Absprachen und so entgegenstehen möchte.
Genau, also diese 10 Tage oder diese 2 Wochen, die kamen oder sind eingeführt worden im Rahmen des Holzer-Skandals damals, dass man einfach sagte, die Ansetzungen sollen nicht so lange im Vorhinaus geplant werden, einfach um die Absprachen oder mögliche Einflussnahmen von wem auch immer auf die Schiris zu vermeiden und dem aus dem Weg zu gehen. Und so kam es eben, dass dann man gesagt hat, 2 Wochen vorher, das ist dann noch ausreichend für die Planung, für die Vorbereitung, aber eben auch kurzfristig genug, um ja solchen Sachen vorzugreifen.
Ja. Und der Öffentlichkeit wird es ja dann tatsächlich erst am Spieltag mitgeteilt, weil ich habe noch am letzten Wochenende freitags mal geschaut, ob ich sehe, wo du pfeifst, und da war das noch alles on hold.
Das liegt aber eben an der momentanen Corona-Lage, dass je nachdem wir auch Tests machen müssen und dann, wenn irgendwo positive Tests auftauchen, noch schnell jongliert werden muss, umgesetzt werden muss, und dann macht es natürlich keinen Sinn, dass wir 2 Tage vorher die offiziellen Ansetzungen rausschicken und öffentlich machen und dann am Tag danach kommt ein ganz anderer. Deswegen ist das aufgrund der Corona-Pandemie erst am Spieltag, wenn klar ist, alle sind vor Ort, alle sind mit dem richtigen Impfstatus oder Genesenstatus unterwegs, und dann kommen die erst am Spieltag. Aber in der Regel, wenn das hoffentlich bald mal alles vorbei ist, wird es wieder 2 Tage vorher veröffentlicht. Dann können die Vereine sich auch vorbereiten. Wer kommt da zu uns? Dann können die Spieler und Fans sich vorbereiten. Genau. Ja.
Ein Thema, das in der letzten Woche die Gemüter erhitzt hat, war der Becherwurf von Bochum. Zur Erinnerung nochmal, das Spiel von VfL Bochum, Bundesligaspiel von VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach, wurde abgebrochen, nachdem der Linienrichter Christian Gittelmann in der 69. Minute von einem Bierbecher getroffen wurde. Der DFB hat die Partie inzwischen mit 2:0 für Gladbach gewertet, wobei Bochum eigentlich für eine Neuansetzung plädiert hatte bei der Verhandlung. Matthias, an der Entscheidung, das Spiel abzubrechen, gibt es wohl nichts zu diskutieren, oder?
Überhaupt nicht. Ist auch gar keine Frage, in dem Moment, wo es ein gewaltsames Vorgehen gegen einen Spieloffiziellen gibt, gegen einen Schiedsrichter, gegen einen am Spiel Teilnehmenden, gibt es für uns keine Alternative. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man hier auch konsequent und mit aller Härte handelt, weil es muss auch für alle Beteiligten klar sein, dass es eine Grenze gibt. Und diese Grenze ist spätestens dann erreicht, wenn es eben zu gewalttätigen Handlungen kommt. Ich finde sogar früher eigentlich, es gibt ja auch eine andere Form von Gewalt, die verbale Gewalt. Und ich finde, dass man da auch relativ deutlich machen muss, dass man dem einen Riegel vorschiebt.
Ich war etwas überrascht, weil man in verschiedenen Zeitungen und so in den Kommentarspalten, also in Kommentarspalten der Leser, relativ häufig die Meinung gelesen hat, so nach dem Motto, na, die sollen sich mal nicht so anstellen. War doch nur ein Plastikbecher.
Ja, aber wo fängst du denn an? Ich meine, Plastikbecher, der war halb voll mit Bier, der wirft ihn aus 30 Metern an den Hinterkopf. Wenn du jetzt den Becher kommen siehst, ist mal rein, wie soll ich sagen, aus dem mechanischen Aspekt gesprochen. Wenn du den Becher kommen siehst, dann kannst du dich anspannen, du kannst darauf vorbereiten, du kannst ausweichen. Das war alles nicht der Fall. Das heißt, du kriegst einen Becher mit voller Wucht an den Hinterkopf geworfen. Mhm. Das ist ähnlich wie ein kleiner Auffahrunfall. Ja, kennt jeder, tut weh. Aber der andere Punkt, der mir viel wichtiger ist, das ist zu sagen, es ist eigentlich, um mal auf Deutsch zu sagen, scheißegal, was da geworfen wurde, wie stark es geworfen wurde und was die Konsequenz war. Auch wenn es eben jetzt kein, wie es nachher rauskam, kein Schleudertrauma war und keine Schädelprellung, sondern wenn einfach nur abgeworfen worden wäre. Das reicht vollkommen aus. Es ist ein gewaltsamer Vorgang gegen einen Schiedsrichterassistenten, und das egal, wie stark er getroffen werden muss. Es kann hier keine Überlegung geben, zu sagen, ah Mensch, er soll sich nichts anstellen, war nur ein Becher, geht doch weiter. Ja, da muss auch die Bundesliga und auch der Fußball seiner Vorbildfunktion gerecht werden, zu sagen, wir tolerieren das nicht, egal woher es kommt.
Also und ich bin da ganz bei dir.
Die einzige Lösung.
Weil die Alternative wäre ja zu sagen, wir brechen erst ab, wenn jemand blutüberströmt auf dem Rasen liegt. Und die Einsicht zu haben, dass man einfach keine Dinge nach anderen Menschen wirft, ist, glaube ich, relativ leicht nachzuvollziehen. Und dass man dann sagt, zumal das ja in Bochum, habe ich gelesen, auch so Haftplastikbecher sind,
die ja, ich wollte, ins Recycling gehen. Ich will es auch gar nicht so groß auf Bochum thematisieren oder Richtung Bochum besprechen, aber generell sieht man in der Bundesliga schon oft, dass Sachen geworfen werden. Zum Beispiel beim Champions League-Spiel von Atletico Madrid, als der Trainer Simeone reingelaufen ist nach dem Spiel. Der wurde ja mit zig Bechern beworfen. Bierdusche, Becher, alles. Ja. Beim Pokalspiel in Bochum gegen Freiburg 3 Wochen vorher sind beim Torschützen von Freiburg in der Verlängerung auch zig Becher aufs Spielfeld geworfen worden. Und man hat das alles treiben lassen, obwohl man es gesehen hat, also sehenden Auges, ist man jetzt einfach in die Situation gekommen, dass wirklich einer jetzt mal getroffen wurde und relevant getroffen wurde. Man hätte aber viel früher schon reagieren können.
Ja, du hast vollkommen recht, dass du das erwähnst. Es geht jetzt natürlich nicht darum zu sagen, in Bochum ist das alles ganz schlimm und anderswo.
Es geht generell darum, dass man einfach versucht, das Spiel zu klar zu machen, dass das einfach ein No-Go ist.
Ich bin ja relativ oft in der Regionalliga in Offenbach im Stadion.
Da gehört es
auch zur Folklore, dass eigentlich bei jedem Spiel Becher geworfen werden. Und was mir
Weißt du was? Es kann doch nicht die Lösung sein, zu sagen, ja gut, wir nehmen nur noch Leichtplastikbecher, weil die harten tun so weh.
Ja, vor allen Dingen, weil auch nochmal, du hast es ja auch schon geschildert, du möchtest auch keinen Leichtplastikbecher in den Rücken geworfen bekommen.
Ich möchte gar nicht deinen Kopf bekommen.
Eben, deswegen. Ja? Und es ist einfach, ich stelle mir das auch wirklich unangenehm vor, mit dem Rücken zu Zuschauern zu stehen und nicht zu wissen, fliegt mir da jetzt irgendwann was ins Kreuz. Das ist einfach eine Situation. Ich glaube, das kann man keinem vorwerfen, wenn derjenige sagt, das brauche ich nicht. Was mir aufgefallen war, ist, ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen. Da war von Anfang an, wie man so schön sagt, Feuer drin in der Partie, sowohl auf dem Rasen als auch auf dem Ring, was ja auch gut ist, wenn die Zuschauer so leidenschaftlich mitgehen. Wie ist das eigentlich für einen Unparteiischen? Wie nimmst du so ein, ich sage jetzt mal, feindseliges oder brodelndes Ambiente auf dem Platz wahr als Schiedsrichter?
Also wahrnehmen tust du so Sachen eigentlich erst, wenn das Spiel ruht und du Zeit hast, so ein bisschen den Blick schweifen zu lassen oder mal auf die Atmosphäre zu hören. Wenn du das Spiel pfeifst und gerade in der Szene drin bist, dann nimmst du es gar nicht wahr. Wenn du aber jetzt wirklich dann Sachen entschieden hast, dann bekommst du die Reaktionen schon klar mit und auch in aller Wucht und aller Deutlichkeit. Und es ist so, dass solche aufgeheizten Stimmungen und Tribünen, die können schon auch Stress machen. Weil es so, gerade in kritischen Spielphasen, wenn du merkst, das Publikum kommt noch dazu, die sind sehr emotional, die pushen ihre Mannschaft, dann können die manche Konflikte und manche Spielweisen der Mannschaft noch verstärken.
Also wenn und die Mannschaft sowieso schon so ein bisschen Schaum vor dem Mund hat.
Genau. Ja, dann merkt die Mannschaft, oh Mensch, das Publikum kommt da, die unterstützen mich, wir sind auf dem richtigen Weg. Und dann wird es manchmal noch ein bisschen verstärkt und das macht es dann schwierig für dich als Schiri in der Mitte noch die Wogen etwas zu glätten. Dann musst du versuchen, einfach Ruhe reinzubringen, mal, wenn das Spiel gestoppt ist, nochmal 2, 3 Sekunden vergehen lassen, um einfach diese ganzen Emotionen, die aufgekocht werden und auch von außen unterstützt werden, etwas wieder einzufangen und zu zügeln. Das macht es schon etwas schwieriger, ja.
Und da gibt's natürlich Stadien, die dafür mehr bekannt sind als andere. Ne? Also ich sag mal,
es gibt Stadien, die sind
das lauter bekannt dafür als in Wolfsburg.
Absolut, ja. Das liegt an den Stadien, das liegt auch an den Fans, an der, glaube ich, auch an der Identifikation der Vereine mit den Fans und andersrum, dass da einfach viel, viel mehr Emotionen sind, die auch, wie soll ich sagen, eine persönliche Beteiligung damit mit im Spiel seitens der Fans mitbringen.
Ich glaube, von Paul Breitner stammt der schöne Spruch, dass die Bayern-Spieler zu seinen Zeiten, wenn sie zum Betzenberg gefahren sind, bei der Anfahrt immer einen Streifen in der Unterhose hatten. Was ja, wie gesagt, solange es im Rahmen bleibt, auch alles ganz prima ist. Nur
ja, jeder mag ja, also wir alle haben es, glaube ich, gefreut, als wir wieder Fans ins Stadion durften, als die zurückgekehrt sind, weil wieder gute Stimmung da war, weil wieder Fangesänge da waren. Es war einfach wieder eine Ausgelassenheit, eine Emotionalität, die auch zugelassen werden muss, die auch zum Spiel gehört. Nur wenn diese Emotionalität falsch verstanden wird und auch in Gewalt, ich habe es vorher gesagt, es gibt ja auch verbale Gewalt, umschlägt und dann auch dahin endet oder mündet, dass Sachen geworfen werden, dann sind wir auf dem völlig falschen Weg. Und nochmal, es kann nicht die Lösung sein zu sagen, naja, wir streichen die Hartplastikbecher und nehmen noch die leichten, ja, die tun nicht so weh, sondern wir müssen eigentlich eine Debatte führen zu sagen, was ist für uns bei so einer Sportveranstaltung akzeptabel, angemessen und was gehört zum Fairplay und was möchten wir vermitteln? Ja. Und daran müssen wir arbeiten, glaube ich.
Ja, nur um das noch abzuschließen, das war nicht in Offenbach, aber vor kurzem auch in einem Regionalligastadion, wo eben nicht so viele Zuschauer waren, wo du einzelne Zuschauer auch viel, viel besser hören kannst, miterlebt, dass da ein Zuschauer den Linienrichter, der vor ihm auf und ab gelaufen ist, eigentlich 90 Minuten lang aus Übelstem beschimpft und beleidigt hat, wo ich gedacht habe, Gott, der arme Kerl, das macht sicherlich keinen Spaß, das über sich ergehen zu lassen.
Ich glaube, wir hatten das schon mal thematisiert, als es mit den Geisterspielen losging. Da hast du mich gefragt, wie ich das so wahrnehme. Und mir ist es deutlich lieber, ich werde von einer anonymen Masse beschimpft, also lieber schreien 10.000 Schiri, Schieber, irgendwas, als ich habe einen Einzelnen, den ich auch sehe, den ich auch wirklich ausmachen kann, der mich, wie du sagst, das halbe Spiel durchbeleidigt. Weil dann haben wir so eine persönliche Ebene, die finde ich extrem schwierig.
Ja. Und da lässt sich der Bogen ganz gut ziehen, Matthias. Wir haben jetzt über die Entsendungen gesprochen, dass es eben zum Teil schon lange und auch zu beschwerliche Anreisen sind, dass Schiedsrichter ein oder anderen Gefahren ausgesetzt sind, die man aufs Erste gar nicht vermuten würde. Die FAZ hat in der vergangenen Woche einen sehr ausführlichen Artikel veröffentlicht, wo sie sich über den Schiedsrichtermangel nicht ausschließlich, aber besonders im Fußball beschäftigt. Das sind Zahlen im Raum, die wirklich meines Erachtens sehr eindrucksvoll sind. Vor 10 Jahren gab es in Deutschland noch 70.000 Schiedsrichter. Das sind heute nur noch 40.000, also fast nur noch die Hälfte. Der Badische Fußballverband hat schon 2018 die ersten Spielabsagen vermeldet, weil kein Schiedsrichter mehr zur Verfügung stand. Es gibt den hohen Zeitaufwand, den die Schiedsrichter haben. Und wir reden ja nicht nur über Bundesliga-Schiedsrichter, sondern es geht ja bis in die untersten Ligen. Die müssen alle gepfiffen werden bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Es ist ein hoher Zeitaufwand. In der Regel wird gesagt, allein mehr als 20 Stunden pro Monat für Training und Fortbildung ist auch in der Amateurklasse notwendig. Es kommt die Anzahl an Reisen und das Spiel selbst und das für eine Aufwandsentschädigung von 20 € pro Spiel, wie ich gelesen habe. Beschreibt das die Gründe, warum immer weniger Leute zur Pfeife greifen wollen?
Ich glaube ja. Ich glaube aber, dass ein Hauptproblem ist nicht die viele Zeit, die man investieren muss, sondern es ist immer die Relation zu dem, was bekomme ich zurück. Und es ist nicht nur rein monetär gemeint. Ich mache Dinge gerne und ich bin auch bereit, Zeit zu investieren, wenn ich Spaß habe, wenn ich Freude daran habe. Wenn ich aber viele Faktoren habe, die mir diese Freude nehmen, dann bin ich eben nicht mehr bereit, das alles auf mich zu nehmen, das alles durchzuführen, um mich für sowas ins Auto zu setzen. Das ist einfach so. Und ich glaube, dass ein Hauptgrund ist, warum viele einfach die Lust am Pfeifen verlieren und sagen, sie machen es nicht mehr, ist einfach dass der Respekt, der ihnen eigentlich entgegengebracht werden sollte, im Rahmen der Spielleitung, im Rahmen ihrer Tätigkeit, im Rahmen ihrer Rolle als Schiedsrichter, dass der massiv gelitten hat. Und dass sie dann sagen, puf, das mache ich nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass man das allein dadurch in den Griff kriegen würde, wenn man die Aufwandsentschädigung erhöhen würde. Das glaube ich nicht. Weil das, was den Leuten fehlt, ist nicht 5 € mehr, sondern es sind einfach 50 Leute mehr, die sagen, Schiri, gut gemacht. Schön, dass du da bist.
Also das denke ich, da liegst du völlig richtig in der Einschätzung, weil selbst wenn ich die Aufwandsentschädigung verdoppeln würde auf 40 €, ist das immer noch ein Betrag, von dem ich nicht reich werde. Also das kann.
Ich glaube, es geht den Schiris nicht um reich werden. Es geht darum, dass sie einfach ihren Sport, und das ist wirklich so. Woran ich mich immer störe, ist, dass es in vielen Diskussionen und in vielen Fangesängen auch immer dieses Wir und Ihr gibt. Zum Beispiel, wenn die Fans immer singen, ihr macht unseren Sport kaputt. Klar, das singen die, weil sie gegen Videobeweis schimpfen wollen und weil sie sagen, das passt uns nicht, ja. Aber wenn man mal dahinter schaut, was sich da auch für einen Schiri mitbewegt, es ist auch mein Sport. Ich bin auch Fußball begeistert. Ja, es gibt kein Wir und Ihr. Eigentlich gehören die Schiris dazu, sind Teil von diesem Spiel. Und dieses Wir und Ihr und diese Abgrenzung, das ist, finde ich, extrem gefährlich. Man muss vielmehr auch in den Mittelpunkt rücken, zu sagen, der Schiri gehört dazu. Der ist Teil des Spiels. Und dieses respektvolle Umgehen miteinander, dass man sagt, jawohl, der Schiri ist da, der gehört zum Spiel, der ist wichtig für uns, den brauchen wir, das muss gestärkt werden. Und es hat auch viel mit Wertschätzung zu tun, dass die Menschen kriegen. Ich glaube, es würde sogar viele würden auch für 2 € weniger pfeifen, wenn sie wirklich auch mehr Respekt und ja Wertschätzung genießen würden, als es momentan der Fall ist.
Also insgesamt trotzdem natürlich ein massives gesellschaftliches Problem, denn offensichtlich, gerade wenn es um unterklassigere Ligen geht, bekommt man ja immer mal wieder in den Medien auch mit, wie es da zum Teil zugeht. Das ist ja unvorstellbar, wie da die Schiedsrichter zum Teil eben auch von Spielern oder auch wirklich auch physisch angegangen werden. Und das ist natürlich etwas, wo es schwierig oder schwer fällt, eine Perspektive zu finden, wie man sowas verbessern kann.
Ich glaube, es geht zum einen nur durch Aufklärung, dass man Mannschaften mal erklärt, was eigentlich die Konsequenz wäre, wenn man keine Schiris mehr hat. Was ist die Konsequenz? Dann kommen Vereinsvertreter, dann pfeifen Vereinsvertreter. Das will auch kein Mensch haben. Und dass man generell versucht, Leute, die ehrenamtlich tätig sind, zu stärken. Und da gab es mal, ich glaube, vor 2 Jahren, als Fritz Keller noch DFB-Präsident war, der sagte, ein großes Ziel und ein großes Projekt von ihm ist, er möchte das Ehrenamt stärken. Er möchte, dass die, die ehrenamtlich tätig sind, auch finanziell entlastet werden durch verschiedene Steuermodelle. Das fand ich eigentlich einen total spannenden Ansatz, weil er sagte, die haben wirklich einen Wert für unsere Gesellschaft. Die tun was, ja, Woche für Woche, Tag für Tag. Und wenn man das schafft, dass man Leuten wieder die Lust zurückgibt und auch im Sinne von einer, ja, von einer Besserstellung, auch als monetär, eine gewisse Wertschätzung zurückzugeben, dann könnte man da auch, glaube ich, viel erreichen, zu sagen, wir rücken das wieder ein bisschen weiter in den Mittelpunkt.
Es gibt da ja von einigen Gemeinden immer mal wieder Bestrebungen, auch in so einem, mit so einer Art Ehrenamtausweis, dass es Vergünstigungen für Veranstaltungen und so weiter gibt, weil das ist natürlich ein Problem. Wie wir schon gesagt haben, das ist gesellschaftlicher Natur und das betrifft nicht nur den Fußball und nicht nur den Sport. Es haben ja auch andere Organisationen das Problem, dass immer weniger Ehrenamtler sich bereit finden, sich zu engagieren. Ich denke, das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass es mittlerweile einfach viel mehr Alternativen gibt zum Ehrenamt. Wenn man sieht, was sich in der Unterhaltungsindustrie getan hat in den letzten 10, 20 Jahren, wie ich mich zu Hause bespaßen kann, ohne überhaupt noch die eigenen vier Wände zu verlassen. Das sind natürlich alles Dinge, die gab es früher nicht, in Anführungszeichen. Und gerade wenn du ein bisschen mehr auf dem ländlichen Raum warst, da warst du entweder in deinem Fußballverein und in deinem Gesangsverein oder du hast
Feuerwehr,
halt alleine
genau, ja,
zu Hause gesessen und hast die vier Wände angeschaut. Und das ist halt heute nicht mehr so. Und ich denke, das wird noch große Herausforderungen im gesamtgesellschaftlichen Kontext geben, weil die Leute wirklich zu motivieren, etwas für eine Gemeinschaft zu tun.
Das stimmt, ja, hast vollkommen recht. Vielleicht auch noch ein Stück weit getriggert durch eben die Corona-Pandemie, was viele einfach dazu gezwungen hat, Kontakte zu reduzieren, zu Hause zu bleiben. Absolut, ja.
Ja, du hast jetzt gelernt, es dir zu Hause so schön wie möglich zu machen. Das hat es mit Sicherheit nicht leichter gemacht. Und das ist ein langes Thema, das können wir vielleicht sogar zu einer anderen Gelegenheit nochmal aufnehmen. Es gibt ja durchaus auch Befürchtungen, dass die E-Sports, also diese ganzen elektronischen Sportmöglichkeiten, mittlerweile dem Fußball nicht nur Zuschauer, sondern auch Aktive wegnehmen, weil es halt viele, gerade Jugendliche gibt, die lieber FIFA spielen auf der Konsole, anstatt sich, das heißt jetzt ein 90 Minuten langes Spiel am Fernsehen anzugucken oder gar ins Stadion zu gehen. Aber ich denke, das ist ein Komplex, das wäre interessant, vielleicht sogar noch mal getrennt darüber nachzudenken. Trotzdem hängt es natürlich auch alles damit zusammen, wie bringe ich die Leute dazu, ins Stadion zu gehen. Und ein weiteres Thema, das in den letzten Wochen wirklich für Diskussionsstoff gesorgt hat, waren mögliche Playoffs, um den Meister der Bundesliga zu ermitteln. Nur um das nochmal in Erinnerung zu bringen, das würde bedeuten, dass nach Abschluss der regulären Saison dann die Spitzenmannschaften in K.O.-Spielen den Meistertitel nochmal separat unter sich ausspielen würden, was natürlich für enorm viel Spannung und damit auch mit Sicherheit für unglaubliche Fernsehquoten sorgen würden. Matthias, ist es sinnvoll, einen Meister nicht nach 34 Spieltagen zu küren, sondern dann noch in die Playoffs zu gehen?
Das ist jetzt eine persönliche Meinung, ich halte es nicht für sinnvoll. Weil eigentlich haben wir ja das System, dass jeder gegen jeden spielt. Und wenn jeder gegen jeden gespielt hat, dann ist der am Ende Meister, der die meisten Punkte aus diesen Spielen gezogen hat. Und ich kann nicht verstehen, warum man dann nochmal eine separate Runde spielen lässt, um dann nochmal den Meister zu küren. Und ich finde es auch eigentlich nicht sportlich fair, demjenigen zu sagen, du warst jetzt 34 Spieltage auf der 1, du hast 4-5 Mal mehr gewonnen als der Zweitplatzierte und trotzdem musst du nochmal eine Runde spielen, um wirklich den Meister zu bestätigen. Das ist ähnlich wie in der Regionalliga, wo wir auch dieses System haben, dass manche Vereine, obwohl sie Meister werden, in ihrer Klasse nicht aufsteigen. Das finde ich auch eigentlich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Deswegen halte ich jetzt aus dem rein sportlichen Aspekt Playoffs für nicht wirklich fair. Der Hintergrund ist natürlich, dass sie sagen, die Bundesliga muss spannender werden. Ja, wir brauchen wieder mehr knapper Spielausgänge, es muss mehr um die Meisterschaft gekämpft werden, gefightet werden, es muss bis zum Schluss spannend sein. Das geht für mich so ein bisschen in die Richtung, wir reizen es aus, bis es nicht mehr geht. Und ich glaube, noch mehr Spiele, noch mehr ausreizen, das schadet eher dem Produkt, als dass es ihm irgendwie hilft.
Diese Müdigkeit stellt der ein oder andere ja mittlerweile schon selbst an sich fest, weil einfach egal, wann man zur Fernbedienung greift, immer mindestens 5 Spiele parallel übertragen werden.
Es war jetzt auch ein bisschen Selbstschutz von mir, weil nochmal 3-4 Spiele mehr am Ende der Runde.
Ja, das betrifft ja aber auch die Spieler. Das haben wir ja auch schon während der Europameisterschaft besprochen, dass du natürlich merkst, dass die, ich will jetzt nicht so dramatisch sein und sagen, die Spitzenspieler verheizt werden, aber natürlich, wenn die Jungs 60 Spiele...
Ja, das kannst du ruhig sagen, haben, weil ich sehe das schon so, ja.
Das ist schon eine gewaltige Anstrengung.
Und vor allem, es kommt ja die WM von November bis Dezember. Die Bundesliga wird nächste Saison früher beginnen. Die läuft dann von Anfang Juli bis Ende Oktober. Dann ist November, Dezember ist WM und dann geht es im Januar weiter. Ja. Die spielen quasi ein Jahr komplett durch. Und wenn du mal Fachliteratur aufschlägst zur Trainingssteuerung, wenn man ein Trainingsniveau über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten oder steigern möchte, dann gibt es eine sogenannte Periodisierung. Und da ist eine Periode auch immer eine Ruhephase. Den Körper Erholung gönnen, um Anpassungsreaktionen, um Verbesserungen zu erwirken, zu ermöglichen. Wenn die irgendwann wegfallen, wenn du nur auf der Sohle läufst die ganze Zeit, dann schadet das auf lange Sicht 100%ig auch dem Körper. Also es widerspricht auch eigentlich der Wissenschaft, wenn du sagst, ich möchte Leistungssport betreiben.
Zumal wir ja auch das Phänomen von sehr kurzen Sommerpausen zuletzt hatten, weil eben durch die Spielunterbrechung Pandemie bedingt der Terminkalender extrem eng zusammengerückt ist und da hat eigentlich schon viel Regeneration gefehlt hat den Spielern.
Jetzt muss ich auch ehrlich sagen, wenn mal so eine Saison vorbei ist, dann kommen ja noch die Relegationsspiele, dann kommt das Finale, wie auch immer. Ich bin dann irgendwann auch froh, dass mal die Runde zu Ende ist.
Also Matthias, geht selbst mir als Fan so.
Ich bin dann irgendwann fußballmüde und Fußball nicht nur körperlich, sondern auch so gedanklich sagen, hey, die Runde ist rum, ich freue mich, es hat irgendwie Spaß gemacht, ja, aber jetzt ist auch gut. Es muss irgendwie mal auch, ich finde auch so aus einem psychologischen Aspekt auch mal einen Abschluss geben, zu sagen, hey, jetzt ist vorbei, ich kann mal zurückschauen, ich kann durchatmen, ich kann es bewerten für mich, ich kann dann Haken dran machen, um es auch mit so einem positiven, ja, Punkt zu beenden. Und wenn ich dann genau weiß, in 3 Wochen geht's weiter, ich muss wieder trainieren, machen und tun, das ist auch, glaube ich, nicht gut für die Motivation.
Ein Problem natürlich, oder man kann es auch Motivation nennen, über solche Dinge nachzudenken, ist natürlich, mehr Fernsehgelder zu erwirtschaften. Es ist keine Neuigkeit, dass immer mehr Geld im ganzen Fußballkreislauf drinsteckt. Wir haben das jetzt in England wieder mitverfolgt, mit dem Eigentümerwechsel bei Newcastle United, wo auch erwartet wird, dass wieder Hunderte von Millionen zusätzlich aus Arabien da in den Kreislauf reinkommen. Die Bundesliga hat da natürlich das Problem, dass gerade was die Premier League angeht, da Einnahmen erzielt werden, die überhaupt nicht mehr vergleichbar sind mit dem heimischen Markt. Ich glaube, allein in der Auslandsvermarktung, ich habe die Zahl leider jetzt nicht parat, aber es erzielt die Premier League ungefähr 10-mal so viel wie die Bundesliga. Und da ist natürlich die Überlegung zu sagen, wir machen unseren Wettbewerb attraktiver für ausländische Fernsehgesellschaften, um zu sagen, da brodelt es dann richtig. In England wird das ja in der zweiten Liga gemacht. Da werden die ersten beiden Mannschaften steigen direkt auf und dann gibt es nochmal Playoffs zwischen dem 3., 4., 5. und 6., das dann in einem Endspiel in Wembley mündet, wo man immer sagt, das ist das teuerste Spiel der Welt, weil es für keine Mannschaft so viel zu gewinnen gibt wie für einen Aufsteiger in die Premier League, einfach weil die sich von den Fernsehgeldern her dann verzehnfachen. Es war ja auch ganz interessant zu beobachten, dass gerade die Bayern, die ja sportlich am meisten zu verlieren hätten, weil sie eben oftmals schon lange vor Saisonende als Meister feststehen und dann da eigentlich Gefahr laufen würden, einen sicheren Titel noch zu verlieren, dass die gerade da zu den Vereinen gehören, die da durchaus sagen, wir könnten zumindest mal drüber sprechen, über diese Playoff-Regelung. Schwieriges Thema, ich weiß.
Das ist ein schwieriges Thema. Ich will es auch gar nicht zu sehr Rückmeldung geben zu Vereinen oder zu einzelnen Vereinen, was ich davon halte. Wie gesagt, ich halte von den Playoffs relativ wenig aus sportlichem Grund und ich halte auch nichts davon, den Wettbewerb um mehr Geld immer weiter drehen zu lassen. Und ich glaube, das Produkt Bundesliga, wie es momentan ist, wie es momentan auch betrieben wird, ist ein sehr, sehr schönes Produkt und gerade auch, weil es nicht so ausgereizt wird wie die Premier League. Du kannst ja bei der Premier League kannst du ja das ganze Jahr durchschauen. Es gibt, glaube ich, neben dem normalen Wettbewerb gibt es noch den FA Cup, es gibt dann noch den
Ligapokal.
Es muss Ligapokal, gibt es noch, wie heißt der andere? Es gibt nochmal einen Cup. Wie heißt der? Ich glaube, auf jeden Fall können die Vereine allein in England pro Jahr vier Titel und vier Pokale sammeln, ja. Und dann muss ich sagen, für mich persönlich ist irgendwann ist auch gut. So mit Pokalen, mit Meisterschaften, aber eben auch mit dem Drang, immer noch mehr zu verdienen, immer noch mehr zu gewinnen, immer noch mehr reinzustecken. Ich kann da nicht mehr das kann ich nicht mehr mitfolgen irgendwann. Mir fehlt da irgendwie auch die Bereitschaft zu sagen, das ist noch mein Modell, wenn es nur rein monetär ist und es wird immer aus wirtschaftlichen Gründen weitergetrieben und überlegt, wo kann ich noch Gewinn machen, dann habe ich da Schwierigkeiten, das mitzugehen.
Ja, es geht auch gar nicht darum, da einzelne Vereine zu kritisieren oder zu loben. Ich denke, es ist einfach, man kann hier so als Ergebnis festhalten, dass es einfach eine grundsätzliche Frage ist, wollen die deutschen Spitzenvereine international mithalten auf Sicht, dann wird eine Änderung kommen müssen. Oder lohnt es sich nicht, darüber nachzudenken, zu sagen, ich sage jetzt bewusst Geschäftsmodell, Bundesliga hat sich eigentlich sehr bewährt. Die Leute kommen nach wie vor in die Stadien und zwar in gewaltiger Zahl, gerade auch wenn man in die zweite Liga schaut oder auch in die dritte Liga, wo wirklich Zuschauerzahlen erreicht werden, die manche andere Länder nicht in der ersten Liga haben. Sagt man nicht, wir erhalten uns dieses System, nehmen dafür aber in Kauf, dass es auf Sicht keinen deutschen Champions-League-Sieger mehr geben wird. Weil das ist, glaube ich, so diese Grundsatzentscheidung, vor der wir stehen werden.
Das hast du gerade gesagt, es ist eine Grundsatzentscheidung. Und ich finde, darüber entscheiden und darüber oder diese Richtung festlegen, das sollten eigentlich nicht nur die Vereine, oder? Weil die Vereine sind diejenigen, die spielen, denen wir gerne zuschauen. Aber der Fußball als Ganzes ist doch eine gesellschaftliche Instanz. Und diese Entscheidung darüber, wo geht das hin, die sollten wir nicht nur dem Verein überlassen. Ich finde, dass viel mehr auch darüber debattiert werden soll, dass auch Fans und Fangruppen eingebunden werden sollten und dass man mit denen einfach Rücksprache hält und überlegt, okay, wo möchten wir eigentlich hin? Und wenn die überwältigende Mehrheit der Fußballfans und Zuschauer sagt, Mensch, ich bin zufrieden damit, wie es ist, es sollte bleiben, dann finde ich, dass das eigentlich auch beachtet werden sollte.
Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, Matthias, denn gerade während der Corona-Krise wurde ja öfters vom Fußballseite auch betont, dass diese Krise dazu führen soll, dass der Profifußball wieder mehr auf die Fans eingeht. Ich denke, das ist ein Thema, das wird uns noch lange begleiten, weil da wird noch viel zu reden sein, gerade was auch mit im Hinblick auf eine eventuell doch noch anstehende Super League ist, etc. Für heute würde ich sagen, lassen wir es dabei. Matthias, es war schön, jetzt nach 8 Monaten Pause Leider wieder Zeit, mit dir zu sprechen. Wir machen einen neuen Termin für den nächsten Monat April und gucken, dass wir den auch in den Shownotes zum Podcast noch mit reinbringen.
Wir haben ja viele lose Enden gerade im Rahmen des Gesprächs, die wir dann weiter verfolgen können.
Sehr viele und das Schöne am Fußball ist ja, dass er uns immer zeigt, dass immer noch Enden dazukommen innerhalb von ein paar Tagen. Also Gesprächsstoff wird es geben. Ihnen und euch allen herzlichen Dank für das Interesse. Bleiben Sie uns gewogen. Wir melden uns in Kürze mit einer neuen Folge des Ärzteball-Podcast, dem einzigen Fußball-Podcast für Ärzte.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Ärzteball, der Fußball-Podcast für Ärzte. Weitere spannende Podcast-Formate aus unserem Haus findet ihr unter ärztezeitung.de.